Personen mit 3-4 Nanogramm, die sind medizinisch erstmal auf den ersten Blick gesund, weil sie in der Referenz sind und haben aber oftmals tatsächlich auch schon die Symptome eines Testosteronmangels, obwohl keine andere erdenkliche Ursache dafür vorliegt.
Sind noch nicht offiziell im Mangel, aber haben halt die typischen Symptome eines Testosteronmangels, ne? Und alles andere ist ausgeschlossen.
Welche Dosierung ist dafür notwendig? Und dann wird die Dosierung angepasst. Und ich sag mal, bis 200 Milligramm Testosteron-Enanthal oder sogar in ganz wenigen Ausnahmefällen 250 habe ich alles schon erlebt, was notwendig ist, um so einen Wert zu erreichen. Das heißt, wir haben eine relativ große Spannbreite. Üblich, der Standard ist natürlich intramuskulär, in der Regel in die Schulter. Theoretisch kann man natürlich auch subkutan injizieren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute bin ich mal wieder nicht allein, sondern habe zwei Gäste dabei. Einmal den lieben Sascha, ihr kennt ihn alle aus unserem Doc-Talk, der ja wöchentlich regelmäßig erscheint und ihr seid sicherlich alle schon dabei. Und zum anderen den Marc Teipel, Mitinhaber von doctrinus.de. Auch das ist euch allen sicherlich ein Begriff. Und dieses Video hier ist sozusagen ein Follow-up zum letzten TRT-Video, denn ich hatte ja gesagt, wenn ihr Fragen habt, die ich besser mit fachmännischer Unterstützung beantworte, hier nämlich durch einen promovierten Sportwissenschaftler und durch einen Arzt, besser geht's also schlechterdings gar nicht, dann mache ich das so und hole mir Verstärkung. Und davon gibt's heute die erste Folge mit ein paar eurer Fragen. Aber erstmal hallo Marc, hallo Sascha.
Servus, grüß dich, freut mich dabei zu sein.
Hallo lieber Marc.
Ja, ich würde sagen, wir starten direkt in die Fragen hinein, verschwenden nicht die Zeit der Zuhörer und es geht los mit der ersten Frage, die lautet: Welche Dosis ist im Rahmen einer TRT medizinisch sinnvoll, beziehungsweise welcher Zielwert sollte angestrebt werden? Wer von euch möchte starten?
Sascha, ja, sehr gerne.
Also starten. Ich sag mal so, das Ganze ist natürlich schon hochgradig individuell. Zielwert, mein persönlicher Zielwert, mag auch gleich noch was dazu sagen, denke ich mal. Ich versuche immer, meine Patienten sozusagen, meine Klienten immer in den obersten Bereich der Referenz reinzuschieben oder auch leicht darüber, weil wir auch wissen aus Studien, dass das ein Bereich ist, der für Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden steht und auch nicht für Nebenwirkungen in der Regel. Na, also ich sage jetzt mal auf der Nanogrammskala so ungefähr 10 Nanogramm pro ml ist eigentlich ein ganz guter Zielwert. 9 bis 10 Nanogramm, da ist man so leicht über der Referenz, die ja seit Jahren auch so ein bisschen abgesenkt wird. Ich muss sagen, die besten Naturalsportler bei mir, so im Team, die erreichten tatsächlich auch Werte knapp oberhalb der physiologischen Range zwischen 9 und 9,5 Nanogramm pro ml. Das heißt, ich versuche natürlich dann auch jeden THC-Patienten dann in diesem Bereich bis maximal 10 Nanogramm so ungefähr einzustellen. Ja. Das ist so ein bisschen meine Zielsetzung. Welche Dosierung ist dafür notwendig? Also ich fange meistens an mit 125 Milligramm Testosteron-Enanthal auf die Woche gesehen, verteilt auf mehrere Injektionen, das heißt zweimal in der Woche in IM oder auch vielleicht subkutan mehrfach in der Woche. Das ist eigentlich so ein Zielwert, der oftmals ganz gut hinkommt, aber natürlich brauchen wir auch hier eine Feinjustierung, indem man dann nach 4-6 Wochen nochmal ein Blutbild macht und einfach schaut, wo steht man. Natürlich auch die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Blutbild, das ist vielleicht was, was wir auch im späteren Verlauf noch klären können. Und dann wird die Dosierung angepasst. Und ich sag mal, zwischen knapp unter 100 Milligramm bis 200 Milligramm Testosteron-Enanthal oder sogar in ganz wenigen Ausnahmefällen 250 habe ich alles schon erlebt, was notwendig ist, um so einen Wert zu erreichen. Das heißt, wir haben eine relativ große Spannbreite. Deshalb gibt es die pauschale Dosierung, so wie sie in der Packungsbeilage drinsteht, mit, ich glaube, 250 alle 14 bis 21 Tage. Die gibt's nicht. Und dieser Zielwert, der so ausgegeben wird in den Packungsbeilagen, der sollte sehr kritisch hinterfragt werden.
Der Zielwert, den du jetzt ansprichst, welcher ist das genau, für die, die das nicht wissen? Also wie nennt man den, wenn man im Labor den Wert holen möchte?
Also das ist, ich sagte, also Testosteron, wir reden jetzt hier erstmal über Testosteron-Gesamt. Testosteron-Gesamt in Nanogramm pro Milliliter. Man muss natürlich jetzt dazu sagen, Testosteron-Gesamt ist jetzt das sehr vereinfacht gesagt. Das ist so das, was laut Leitlinien auch analysiert werden muss, um eine THT, ein Rezept auszustellen. Da kann Marc auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was medizinisch relevanter natürlich wäre, wäre das freie Testosteron. Ne? Also das wäre eigentlich natürlich auch wo man sagen kann, okay, man soll sich eigentlich mehr daran orientieren. Das ist auch wirklich richtig. Wenn man natürlich eine THT, also der spricht Testosteron von außen zuführt, sinkt ja automatisch auch SHBG relativ stark. Das heißt, man kann eigentlich relativ guten Rückschluss ziehen bei der Exogengabe vom Gesamttestosteron zum Freitestosteron. Das kann man bei nicht-exogener Gabe nicht so stark. Ja, da kann zum Beispiel durch sehr hohe Estradiolwerte auch SHBG sind stark erhöht sein. Dadurch hast du weniger freies Testosteron. Und das ist so meiner Erfahrung nach bei der Exogengabe gar nicht mehr so krass. Ja, das heißt, da kann man sich relativ stark nach Testosteron gesamt, nach meiner Erfahrung, orientieren. Wobei man auch sagen muss, Testosteron ist ja eigentlich nur ein Hormon, zum Beispiel für Östrogen oder für DHT. Und was natürlich auch spannend ist, wenn wir um Libido, Wohlbefinden etc. reden, wäre natürlich DHT, lässt sich allerdings natürlich auch nicht so einfach bestimmen, nicht so kostengünstig bestimmen. Und natürlich auch die Frage, wie viele Rezeptoren hat man überhaupt? Also Hormone müssen ja auch andocken. Dementsprechend ist das ganze Bild doch relativ komplex. Deshalb ist auch ein Wert knapp, ich sag mal, im unteren Referenzbereich noch nicht, oder kann unter Umständen auch schon mit Mangelsymptomen einhergehen. Na, da kann Marc auch ein Lied davon singen. Ja, also Personen mit 3-4 Nanogramm, die sind medizinisch erstmal auf den ersten Blick gesund, weil sie in der Referenz sind, haben aber oftmals tatsächlich auch schon die Symptome eines Testosteronmangels, obwohl keine andere erdenkliche Ursache dafür vorliegt.
Mike, wie ist dein Take dazu?
Ja, also ich sage auch, es ist von Patient zu Patient verschieden. Ja, also jeder Patient ist individuell zu sehen und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die vorher auch gut screenen. Ne? Es kommt immer auf die Symptome an, aber wie Sascha schon sagte, die meisten bewegen sich so im unteren Bereich. Wenn das so der Referenzbereich ist, ne, die kratzen alle hier so an der Unterkante, ne, sind noch nicht offiziell im Mangel, aber haben halt die typischen Symptome eines Testosteronmangels, ne, und alles andere ist ausgeschlossen. Die Patienten schicken mir dann auch ein ausgiebiges Blutbild, ne, mit Eisenwerten, Vitamin-D-Werten, allen anderen Vitaminen und es ist alles im Normbereich. Das Einzige, was wirklich grenzwertig niedrig ist, ist Testosteron. Ne? Und das ist eindeutig eine Indikation für eine Therapie. Und auch hier, jeder Patient ist anders. Ne? Ich habe Patienten, die sind bei 100 Milligramm pro Woche aufgeteilt auf verschiedene Gaben. Ich habe Patienten, wenige, die brauchen 250. Ne? Und wenn man die Patienten halt auf diesen hohen Bereich anhebt, ja, obere Grenze und sogar ein bisschen drüber, 10, 11 toleriere ich auch noch, wenn keine Nebenwirkungen auftreten, da muss man aber schon aufpassen, ne? Dann ist das vollkommen okay. Ne? Also es ist wirklich von Patient zu Patient unterschiedlich. Bezieht sich aufs Gesamttestosteron. Ne? Wie Sascha auch schon sagte, das Freie ist eigentlich viel wichtiger, ne? Weil ich auch etliche Patienten habe mit einem sehr, sehr hohen SABG-Wert, trotz TRT. Ne? Da wird einfach alles abgegriffen und da muss man halt auch noch ein bisschen höher fahren, einfach um das zu durchbrechen. Ne? Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Patienten wirklich regelmäßig screenen, ja, dass wir sagen, okay, erst nach 3 Monaten auf jeden Fall nochmal Blut, auf jeden Fall nochmal Symptomkontrolle. Ne? Wenn es dann gut ist, kann man das ein bisschen strecken. Aber wenn da noch irgendwas einzustellen ist, dann müssen die auch nochmal Blutwerte einreichen, weil das halt unglaublich wichtig ist, da drauf zu gucken. Ne?
Stichwort Blutwerte, der Wert, der da maßgeblich ist. Für die Leute, die jetzt gar kein Labor in ihrer Nähe haben oder auch den Gang zum Hausarzt dafür scheuen, ist das auch einer der Werte, den man mit so einem Testkit bestimmen kann, was man bei euch erhält?
Ganz genau. Ne, im Moment bieten wir Gesamttestosteron an, aber in wenigen Wochen werden wir ein sogenanntes Panel anbieten, auch für die Männer-TRT, wo alle relevanten Werte drin sind. Ja, ist auch ein Selbsttest für zu Hause, deutlich günstiger als die Einzelbestimmung, ne, so dass es dann für die Patienten noch wesentlich komfortabler wird und man sich auch die, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, die blöden Rückfragen erspart. Ja, beim Hausarzt, beim Labor hatte ich jetzt auch schon einige, wo es dann irgendwie einen blöden Kommentar gab. Ja, und wenn man sich eh schlecht fühlt, braucht der Patient das am wenigsten.
Ja, das ist ein Phänomen, was du in der Praxis häufig hast, wenn du, also ich, das sehe ich immer wieder, wenn ich meine Klienten zum Arzt schicke, Blutbilder anfertigen lassen, da kommt oft was die Frage, gar nicht die Frage, wofür brauchen sie das, sondern die Aussage, sie brauchen das nicht, sie sind gesund. Leute, ich will präventiv schauen, wie meine Gesundheit ausschaut, ja. Das sollte man eigentlich eher befürworten. Meistens muss man es ja sowieso auch selber zahlen. Na, und ich habe inzwischen auch so ein bisschen den Weg eingeschlagen, dass noch können wir bei Nutrinus nicht alle Parameter, die relevant sind, testen, gerade im Bereich Gesundheit. Dementsprechend schicke ich meine Klienten oftmals direkt zum Labor. Ja, dann gibt man seine Liste ab, was man haben möchte. Es werden meistens nicht so viele Fragen gestellt wie beim Hausarzt. Man lässt sich Blut abnehmen. Also bei uns hier geht das innerhalb von 24 Stunden im Termin. Lässt sich Blut abnehmen und kann tatsächlich an dem gleichen Tag nachmittags noch den Befund abholen.
Ja. Ja, aber unglaublich wichtig, ne? Also hier an dieser Stelle mal eine Anmerkung. Ich hatte gestern einen Patienten mit einem Wert von 0,8, ja, Gesamttestosteron. Unglaublich, ja, also was man da auftut, ne? Deswegen hier nochmal der Appell, bitte, falls diese Symptome vorliegen, immer dran denken, sich testen zu lassen, ja. Ne, auch nicht irgendwie sich abwehren lassen von anderen Kollegen oder von anderen Leuten, die sagen, es könnte nicht sein. Es ist dann wahrscheinlich wirklich so. Also wirklich mal einen Test machen.
Gut. Nächste Frage. Die nächste Frage bezieht sich auf Injektionen. Die lautet subkutan oder intramuskulär. Was ist zu empfehlen? Wie seht ihr das? Sascha, vielleicht fängst du wieder an.
Ja, ich kann gerne starten. Also ich sag mal, üblich, der Standard ist natürlich intramuskulär, in der Regel in die Schulter. Gibt es ja auch Empfehlungen und Leitlinien. Theoretisch kann man natürlich auch subkutan injizieren. Allerdings würde ich da aufpassen mit den Mengen. Das heißt, das ist jetzt nicht geeignet für 1 Milliliter einmal in der Woche, sondern eher für sehr kleine Mengen. Sonst kannst du auch schon oft zu Reaktionen kommen. Also diese kleinen Knubbel kennt vielleicht jemand, der das schon mal ausprobiert hat. Die sind relativ nervig. Theoretisch wird das aber auch alles aufgenommen. Es geht halt ein bisschen langsamer, weil es natürlich nicht in direkt in der Muskulatur ist. Da ist ja ein bisschen der Weg zum Blut ein bisschen schneller sozusagen. Die Aufnahme ist ein bisschen schneller. Vorteil natürlich bei Subkutan ist, wir haben kein mögliches Narbengewebe und wir haben möglicherweise auch einen etwas konstanteren Spiegel, weil durch die Aufnahme etwas langsamer ist. Das heißt, diese Peaks sind nicht so stark. Allerdings sollte man die Peaks ja auch schon, ich sag mal, umgehen, indem man sehr häufig sehr kleine Mengen auch intramuskulär injiziert. Genau.
Mike, gibt's dazu Ergänzung?
Also man muss sagen, subkutan ist eindeutig off-label. Ja, dürfen wir auch offiziell jetzt gar nicht so empfehlen. Deswegen immer IM. Ja, aber wenn das jetzt in den Sprechstunden rauskommt, dass die Patienten zum Beispiel eine Spritzenphobie haben oder das irgendwie nicht hinkriegen, dann ist es auch off-label möglich. Muss ich halt drüber aufklären, dass es off-label ist. Ne? Die Knubbel sind bei einigen ein Problem. Und die verzögerte Freisetzung. Ja, also einige setzen das doch erheblich verzögert frei. Und das hat auch nicht unbedingt was mit dem Körperfettanteil zu tun. Ne? Also da ist wirklich auch jeder anders. Ne? Und da kann es dann doch schon zu Peaks kommen. Ja, da kann es doch verstärkt zur Aromatisierung kommen. Aber bei einigen funktioniert das sehr, sehr gut. Aber ich empfehle natürlich immer IM.
Was man vielleicht noch ergänzen kann, wenn man sich die Studienlage anschaut, selbst der Muskel, der benutzt wird, ist hat einen Einfluss darauf, wie schnell zum Beispiel auch die Aufnahme ist oder auch die Halbwertszeit. Auch da gibt es in den Studien Unterschiede. Da zum Beispiel zwischen Gluteus und Schulter geht es Unterschiede tatsächlich. Sind zwar jetzt nicht so gravierend groß, aber es zeigt schon auch ein bisschen, wie komplex und wie individuell dieses Thema einfach auch ist.
Das Thema kommt gleich in der nächsten Frage nochmal, und zwar: Welche Spritzen, Kanülen und welche Injektionsstellen sind zu empfehlen? Vielleicht setzen wir da gleich nochmal an, Sascha, mit dem Muskel, welcher ist zu empfehlen, welcher vielleicht eher nicht?
Also ich glaube, seit 2014 ist, glaube ich, die Leitlinie geändert worden. Ich meine, 2014 war das gewesen, oder 2012, 2014, dass man eigentlich so ein bisschen weggeht von Gluteus, weil es doch relativ häufig Probleme gab. Und seitdem ist eigentlich Schulter der Standard. Es wird alternativ oftmals auch der Oberschenkel eingesetzt. Auch, glaube ich, ich meine sogar, das wird Marc wahrscheinlich besser wissen, glaube ich, auch bei Kindern teilweise, die so ein bisschen Probleme haben mit den Schultern. Also auch das ist möglich. Und ja, das ist so aktuell der medizinische Standard. Ich würde auf jeden Fall immer dazu raten, mehrere Stellen durchzutauschen, gerade bei jedem Injektion. Ja. Das ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Aber Standard wäre, so Stand heute, tatsächlich die Schulter. Viele kennen es ja wahrscheinlich von der Corona-Impfung. Na, da war es ja auch ähnlich. Und so in dem Bereich wäre auf jeden Fall schon sehr zielführend.
Spritzen und Kanülen wurde noch explizit gefragt. Ja. Kannst du dazu noch einen guten Tipp geben?
Ja, also ich sag mal, ich glaube, Standards medizinisch, ich mag auch sagen, sind die 0,90 mal 60, die gelben zum Aufziehen, relativ praktisch, weil es natürlich relativ einfach und schnell geht. Zum Injizieren würde ich jetzt nicht größer wie 0,60 mal 25 verwenden. Theoretisch geht auch ein bisschen kleiner, kann man vielleicht ein bisschen Narbengewebe reduzieren. Ist natürlich auch mal ein bisschen abhängig von der Person, ja, Körperfett etc. Aber das ist so, sind so meistens die Standards. Oder eine sterile Spritze, da reicht ja auch eine 1 Milliliter Spritze. Also ich glaube, ich würde es nicht mit einer 5 Milliliter Spritze hantieren, die vielleicht in manchen Sportarten missbraucht wird. Die brauchen wir für eine THC auf jeden Fall nicht.
Ja, Marc, gibt's da Ergänzungen zu?
Ja, letztendlich, es ist vom Gluteus eindeutig weg. Ich sage auch immer ihr Schulter, ne, weil man muss nicht aspirieren. Es ist am wenigsten gefährlich. Ne. Aber auch hier total individuell. Ich bespreche das dann auch immer individuell mit den Patienten. Ich sage auch immer, lasst es euch einmal professionell zeigen, bevor ihr es selber macht. Das ist auch immer ganz wichtig. Also entweder einmal vom Arzt oder in der Apotheke zeigen lassen oder von der medizinischen Fachkraft, ne, bevor ihr es selber macht. Aber dann ist Schulter eigentlich nie ein Problem, ja. Aber ich habe auch Strategen, die rammen sich dann die Aufziehspritze auch direkt hier in den Oberschenkel, ne, bis zum Knochen und sagen, ich muss es fühlen, damit es reingeht. Und die kommen damit auch sehr gut klar. Ne. Also wie gesagt, es ist kein Hexenwerk. Sobald man es ein paar Mal gemacht hat, die meistens kriegen sehr gut hin. Und ich sage eigentlich immer Schulter.
Ja. Ne. Da wäre jetzt auch so meine Frage, dich, wie viele so erfahrungsgemäß bei dir, weil das ist ja doch vielleicht ein bisschen andere Zielgruppe, die du in der Praxis hast, wie das, was ich jetzt bei mir im Coaching bekomme. Wie viele bekommen das selber nicht hin und suchen vielleicht auch sogar mehrmals in der Woche euch auf? Das ist natürlich für euch dann auch ein relativ großer organisatorischer Aufwand. Wenn ihr jetzt zweimal in der Woche eine IM setzen müsst bei jedem Patienten, das wäre natürlich mit dem Aufwand her schon relativ hoch.
Also 99,9% kriegen es hin. Ja, im Gegenteil, es ist sogar eher umgekehrt, dass die Patienten eher so eine mentale Barriere haben, dass sie dann subkutan anfangen und dann sagen sie, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann nach der dritten, vierten Gabe sagen sie, ach, ich versuch's jetzt doch mal. Und dann klappt. Ne? Also ich hatte jetzt wirklich noch keinen, der das irgendwie IM abbrechen musste, weil er es nicht hinbekommen hat.
Okay, spannend. Gut, dann eine ganz andere Frage. wie den Rest der Brechampulle lagern. Also ich gehe davon aus, derjenige hat jetzt mit 250 Milligramm 1 ml Ampulle und möchte diese Gabe splitten, beispielsweise auf montags, donnerstags eine halbe und eine Viertel oder so. Was ist da so der Standard?
Ja, also die Frage bekomme ich ungefähr 5-mal am Tag auf Instagram. Mindestens.
Na, prima.
So in jeder Fragerunde dabei. Also man sieht, die Leute belegt das. Also rein rechtlich würde man sagen, verbraucht innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, den Rest entsorgen. Macht in der Praxis natürlich keiner. In der Praxis natürlich irgendwo in der sterilen Spritze zum Beispiel lagern. Lichtgeschützt und kühl, wenn es gerade im Sommer der Fall ist. Normal reicht doch Zimmertemperatur. Ich würde es trotzdem zeitnah verbrauchen. Was es jetzt auch gibt, sind diese Durchsteckflaschen. Die kann man möglicherweise auch verwenden. Also das ist jetzt auch ein Thema, was noch relativ neu auch für mich ist. Ich habe jetzt noch keinen, wo ich das bisher ausprobiert habe, aber ich habe es jetzt auch gesehen und ich glaube, das spricht sich langsam auch rum, dass man die auch einfach umfüllen kann. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, das ist so der Unterschied zwischen Theorie laut Leitlinien, Empfehlungen, auch rein rechtlich, weil wenn da eine Infektion mal passiert, glaubt bitte der Arzt auch ein Problem, wenn er empfiehlt, lager das mal irgendwo in der Spritze, in der Schublade. Aber die Praxis, die gelebte Praxis ist tatsächlich eine ganz andere. Obwohl Testosteron ja jetzt nicht per se so ein krass teurer Wirkstoff ist. Aber Problem ist natürlich, wenn jemand mehrmals in der Woche eine Viertel Ampulle injiziert und den Rest wegschmeißt, dann muss man ja alle zwei Wochen Rezepte ausstellen. Ne? Also das wird auch wieder rechtlich ein Problem.
Ja, und das wäre eine unglaubliche Verschwendung. Also man muss ja sagen, dann würde man drei Viertel Ampulle verwerfen. Ja, sagen auch hier die eindeutige Empfehlung ist, den Rest zu verwerfen. Das sagen auch häufig die Apotheken, weil es ja so auch richtig ist. Ne? Aber es geht ja um die praktische Anwendung. Ja. Und letztendlich, wir arbeiten dabei Doctrinus an einer Neuerung für Q1-26. Na, ich teaser schon mal an, ich verrate es noch nicht. Na, jetzt hier, na, aber wir haben das Problem erkannt und wir arbeiten da gerade an was, damit es auch für die Patienten noch einfacher wird.
Spannend, wir bleiben dran. Da kommen wir auch schon zur letzten Frage für die heutige Folge. Wenn E2 zu hoch, Testo aber perfekt. Direkt zu Exemestan greifen. Apotheken-Exemestan ist schwer zu teilen und 25 sind oft zu viel.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Man muss jetzt mal die Anwendung sehen, für was eigentlich Exemestan oder auch Anastrozol in der Praxis verwendet werden. Das ist einfach Brustkrebs bei Frauen. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Zulassung oder gar keine Behandlungsoption für Männer, weil dieses Problem eigentlich noch gar nicht gesehen wurde. Aber wir, gerade bei uns im Sport, haben wir das Problem natürlich schon seit Jahrzehnten. Das natürlich mit einem erhöhten Spiegel an Testosteron, was man im Sport zum Beispiel auch bewusst hat, aber auch im Rahmen einer THC kann das schnell passieren, na, weil ja auch normale gute Level erreicht werden. Jemand, der sehr stark übergewichtig ist, kann auch mit normalen Testowerten ohne THC zu viel Estradiol bilden und auch vielleicht eine Gynäkomastie bekommen. Also kenne ich einige Klienten, sage ich jetzt mal auch bei mir im Team, die mit sehr starkem Übergewicht zu mir gekommen sind, die das schon von Haus aus mitbringen, ohne Testosteron jemals von außen zugeführt zu haben. Also das Problem ist ein relevantes und ja, tatsächlich wäre im Off-Label Exemestan hier eine relativ clevere Wahl, um hier gegenzusteuern. Exemestan verhindert die Konvertierung von Testosteron in Estradiol, indem das Aromatase-Enzym, das ist das, was dafür verantwortlich ist, sozusagen zerstört wird von Zeitraum von ungefähr 3 Tagen, bis es sich wieder nachbildet. Das kann man sich natürlich zunutze machen, um die Konvertierung und damit den E2-Spiegel ein Stück weit zu reduzieren. In der Regel ist es halt schon so, dass ein deutlich erhöhter Estradiolwert zu Problemen führen kann. Und wenn es so Wassereinlagerungen sind, diese Brustempfindlichkeit, so die Vorstufe Gynäkomastie kann nicht entstehen. Mit der Wassereinlagerung können Blutdruckprobleme entstehen. Grundsätzlich ist Estradiol eher was Gutes. Das brauchen wir auch wir Männer tatsächlich. Na, ein zu wenig an Estradiol ist auch relativ kritisch. Was jetzt sehr häufig der Grund ist, warum wir es sehr frühzeitig einsetzen, ist das Thema Libido, was relativ schnell in den Keller geht, wenn E2 zu hoch ist. Dementsprechend kann man hier mit Exemestan dieses Problem auch relativ schnell beseitigen. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, wenn es jetzt nicht nur minimal drüber ist, ich sag mal, für vielleicht um 50er, 60er Wert kann man wahrscheinlich mal sagen, Augen zu und durch, weil gerade wenn Testosteron vielleicht auch sehr weit oben ist, dann passt die Relation zueinander ja meistens. Wenn es allerdings drüber ist, dann würde ich schon präventiv tatsächlich so aus der Erfahrung was lieber zu Exemestan greifen. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit der Teilung. Das ist tatsächlich ein Problem. Bei 25 Milligramm sind schon eine sehr hohe Dosierung und da muss man einfach schauen, dass man versucht, je nachdem, was es für eine Marke ist, kann man es zumindest auch halbieren. Und wenn man eine halbe alle 3 Tage nimmt, dann ist die Zerstörung des Aromatase-Enzyms nicht so krass, dass man sich das E2 tötet, weil das hätte auch wieder auf jeden Fall mehr Nachteil als Vorteil.
Mike, was sagst du dazu?
Also hier kommt es eindeutig auf die Symptome an. Die Frage war ja, Testo-Wert super, ne, und höchst wenn der Patient jetzt keine Symptome hat, ja, dann würde ich auch keinen Aromatase immer aufschreiben, weil ich habe auch ein paar, die sagen, okay, ich fühle mich mit diesem hohen Estradiolwert eigentlich ganz gut, ne? Weil was ich auch gesehen habe, wenn der Wert zu tief geht, ne, fühlen die Patienten sich meist deutlich schlechter, als der Wert ein bisschen zu hoch ist, ja, und es ist deutlich schwieriger, das dann wieder zu heben, ne? Und auch hier Exemestan off-label eine total gute Option. Okay. Ja, 25 Milligramm finde ich auch ein bisschen viel, ist aber die offizielle Einnahmeempfehlung, weil man die Tabletten offiziell nicht teilen darf. Ne? Aber ich sag mal, wenn die Patienten das dann trotzdem machen, ja, und nehmen zum Beispiel eine halbe, wie Sascha gesagt hat, dann wird ja weniger drin sein als 25. Man kann jetzt nicht genau sagen, ob es genau 12,5 sind oder nicht. Ne? Aber der Patient wird sich auch nicht überdosieren. Also letztendlich machen kann man das. Ne? Und es ist auch praktisch auch wieder an dieser Stelle sehr sinnvoll, das zu tun.
Gut, ich würde sagen, damit sind die 5 Fragen hinreichend beantwortet. Wenn ihr, liebe Zuschauer, das anders seht, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr meint, ihr habt jetzt diese Folge zum Anlass genommen, nochmal vertieft darüber nachzudenken, welche Fragen ihr habt, dann schreibt auch ihr gerne eure Fragen in die Kommentare und dann gibt's demnächst wieder mal so eine Folge und ihr könnt euch von Fachleuten beraten lassen, wenn ihr eurem Hausarzt vielleicht doch nicht so viel zutraut wie einem Arzt, der das jetzt schon in hunderten Fällen ja nahezu sein täglich Brot nennt und alle Spielarten, die da auftreten können, schon durchgespielt hat. Wenn ihr bis hier zugeschaut habt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dann folgt unbedingt Doctrinus, Sascha und mir. Accounts sind eingeblendet. Mike, hast du noch einen anderen Account bis auf Doctrinus? Ich glaube, du hast noch einen.
Nein, ich mache alles in meinem Leben über Doctrinus. Alles auf,
gut. Dann wisst ihr, wem ihr folgen müsst. Es steht auch alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr bei doctrinus.de einkaufen möchtet und den besten Preis wollt, dann könnt ihr mit Codes Geld sparen. Auch die stehen in der Beschreibung. Ich glaube, Sascha hat auch einen.
Genau.
Sascha. Und ich habe auch einen, der heißt Anwalt. Mike, hast du auch einen Code?
Ich habe keinen Code.
Okay, dann habt ihr die Wahl zwischen Sascha und Anwalt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Folgt uns bei Instagram und bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.